was mich bewegt hat, ist erstmal in Kontakt mit dem Ort zu gehen, mit diesen Ruinen. Das war faszinierend.
Der Ort ist der Meister. Es entscheidet sich von Schritt zu Schritt.
Und scheitern in den schlimmsten Momenten haben wir gedacht an einen Plan B, damit uns Plan B die Ruhe gibt, um weiter an dem Plan A zu arbeiten.
Die Nachfolgefrage, die muss ja bei so einem Projekt auch geklärt sein. Also wie geht's weiter nach mir? Ne?
Ich habe einfach Ja gesagt, ohne weiter zu denken, was für Konsequenzen das alles haben kann in meinem Leben.
Als die große Tanne, 80 Meter oder was sie war, 60, aufs Dach fiel, ne, und boah, durchs Haus durchschnitt, an unserem Schlafzimmer so vorbei, da erlebst du schon elementar, was es heißen könnte.
Man schafft nicht in 24 Stunden diese Zeit, also richtig zu verarbeiten, was man hier erlebt, 24 Stunden. Ne?
Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias. Nordöstlich von Berlin, dort wo sich sanfte Hügel mit verwunschener Natur abwechseln, liegt eine der ursprünglichsten Landschaften Brandenburgs, die Märkische Schweiz. Heute führt uns der Gutshauspott nach Bad Freienwalde, zum Gut Sonnenburg. Hier treffen wir Cynthia Bermann-Gerber und Werner Gerber, zwei Menschen, die mit viel Herzblut, Vision und Tatkraft an einem besonderen Ort wirken. Was sie bewegt hat, dieses Gutshaus zu übernehmen, was sie dort aufgebaut haben und wie ihre Geschichte mit der Landschaft verwoben ist, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Liebe Cynthia, lieber Werner, herzlich willkommen im Gutshauspott.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auf Gut Sonnenburg.
Cynthia, wenn ich es richtig gesehen habe, du bist Psychologin oder Psychotherapeutin und Werner, du bist eigentlich vom Theater. Könnt ihr von euch mehr berichten? Ihr wart ja nicht immer in Bad Freienwalde, sondern ihr habt schon auch einige Stationen hinter euch. Was habt ihr vor Sonnenburg gemacht?
Ich bin tatsächlich Psychoanalytikerin und Psychologin. Und 2014 habe ich angefangen, hier in der Tagesklinik Bad Freienwalde, psychiatrische Tagesklinik für Erwachsenen in Bad Freienwalde, habe ich gearbeitet als Psychologin, als klinische Psychologin bis 23. Wir verbinden ganz viel mit dieser Region und auch mein Ex-Mann, der hier geboren ist in Bad Freienwalde, so dadurch, dass ich auch Bad Freienwalde aus den 90er kenne.
Aber du bist ursprünglich Argentinierin, oder?
Genau, das merkt man wahrscheinlich immer noch an meinem Akzent. Ich bin Argentinierin und deswegen bringe ich etwas mit und das ist Tango einmal im Monat, sonntags von 15 bis 18 Uhr, der erste Sonntag im Monat.
Und du, Werner, du hattest auch Stationen in Mecklenburg-Vorpommern, aber ganz ursprünglich bist du aus der Schweiz?
Genau, ich bin in der Schweiz geboren und aber als Theaterschaffender nach Deutschland gekommen. Als Schauspieler erst am Schillertheater Berlin, da bin ich dann auch sitzen geblieben sozusagen in Berlin. Als ich nicht mehr im Schillertheater war, dann habe ich in die Regie gewechselt und habe dann viel nach der Wende im Osten gearbeitet. Also vor der Wende habe ich viel Kontakte mit dem Osten gehabt, mit Künstlern, also mal mit einigen befreundet. Und dann nach der Wende habe ich dann in Neustrelitz, unter anderem war ich Schauspieldirektor, und ich kenne eigentlich diese sogenannte Ostdeutschland eigentlich ganz gut und habe auch die Menschen schätzen gelernt, weil als Schweizer hatte man immer so einen Bonus, ne? Man war eben nicht der böse Wessi, so wurde noch viel böser, aber eben war anders, also es war für die Menschen nicht so greifbar, aber auch durchaus positiv besetzt und dadurch hatte mehr Freiraum, als ich kennenzulernen, wer ist das wirklich, ne? Und so ist es mir immer ganz gut gegangen im Osten.
Sind denn historische Häuser ein Interessenschwerpunkt bei euch beiden irgendwann mal gewesen oder bis heute?
Nö, also das war nie so ein Thema. Ich habe immer, schon damals in Neustrelitz, weiß ich noch, damals war ich verheiratet mit einer Frau aus Berlin, die aber überhaupt nicht das wollte, so Land und so. Aber ich war immer schon interessiert auf dem Land, was. Aber das musste jetzt kein Gutshaus sein oder so, hätte auch ein Bauernhaus sein können. Da ging es vor allem um Land. Also meine Urquellen sozusagen, meine Mutter war ein Bauerskind in der Schweiz, das war schon ein Hintergrund. Ne? Ich selber war nie Landwirt, habe immer mal einem Freund als Alphirte geholfen und so, aber das war mehr so eine freakige Hippie-Zeit. Ne? Das war jetzt nicht wirklich professionell, sondern mehr Spaß und so. Aber es war immer da, dass ich sowas in der Richtung mal machen möchte, aber nicht unbedingt jetzt herrschaftliche Häuser oder so, das jetzt sage ich nicht, das ist eigentlich eher ein Zufall, dass das hier das wurde. Ne?
Gab es denn ein ähnliches Projekt vorher schon mal in einem kleineren Format?
Nee, es gab eines in einem noch größeren Format. Und zwar in Predico. Da waren wir mit einer Gruppe von Leuten unterwegs, um was zu suchen. Da ging es auch mehr schwerpunktmäßig um Gemeinschaftsbildung. Ne? Wir wollten einen Ort finden, wo man eine Gemeinschaft aufbauen kann. Ein Ökodorf oder irgendwie sowas in dem Umfeld. Und da hatten wir Predico im Kopf. Und haben das auch, war auch schon kurz vorm Kauf. Es war noch größer als das hier, dreimal so groß mindestens. Und die Mitstreiter damals haben gesagt, lass das bleiben, da übernehmen wir uns, das ist wirklich zu groß. Dann habe ich ihnen das hier gezeigt, die Sonnenburg, weil ich die schon vorher mal schon meine anderen Gruppe angeguckt hatte, die dann aber nicht wollten, weil das waren Landwirte, die gesagt haben, wir wollen Landwirtschaft betreiben und nicht Ruinen aufbauen. So, und dann war ich mit der neuen Gruppe, mit den Handwerkern, waren wir dann hier, wir haben das angeguckt. Ich habe schon gedacht, die zeigen mir einen Vogel und so, weil das ja noch maroder war als Predico. Und dann waren wir im Basel, das ist hier so eine Waldschenke, das ist eine urige Kneipe. Und der Mirko, der hat dann unser Gespräch mitgekriegt und hat sich an unseren Tisch gesetzt und gesagt, mach das, ich fülle dir den Laden sofort. So, und die Handwerker haben gesagt, ja, das ist überschaubar, das kann man machen. Wir wollen das machen. Dann hat das natürlich nicht viel gekostet damals. Also erst der Erwerb vom Grundstück war ja nichts. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kaufe ich das einfach mal, damit wir einen Pflock setzen. Und so. Und dann hatte ich die Jose am Bein. Also da gab es kein zu. Also es gab schon noch ein paar Momente, wo ich mir auch einen Ausstieg hätte vorstellen können. Also mit die allererste Gruppe, die zerfiel dann kam eine neue Gruppe, dann kam wieder eine neue Gruppe. Und es war alles so in Bewegung und naja, dann hatte ich dann das Gutshaus aus dem Gesamteigentum quasi rausgelöst und gut, dann konzentriere ich mich nur noch auf dieses Gutshaus und dann lasse ich einfach irgendwo verfallen oder weiß nicht mehr, was dann passiert. Ne? Und mit diesem Akt bin ich dann doch wieder einen Schritt weiter in die Realität gekommen. Dann habe ich Cynthia kennengelernt und dann ging es aufwärts. Und dann gab es keinen Ausstieg mehr. Aber davor war ich schon ein paar Mal, habe ich gesagt, nee, das auch weil alle gesagt haben, das schaffst du nie, das ist ein Fass ohne Boden und so. Ist es ja auch ein Fass ohne Boden und eben so hoffnungslos. Ne? Und ja, also doch, da hatte ich schon ein paar Mal, habe ich gesagt, okay, jetzt schreiben wir das einfach ab als Verlust, eine Erfahrung gemacht und so weiter. Aber es war dann immer noch ein Bruchteil von dem, was wir jetzt an Geld reingesteckt haben, ne? Aber ich komme ja vom Theater und ich kenne auch Scheitern und ich kenne auch Krisen. Also das ist, glaube ich, etwas, was man im Theater wirklich fundamental lernt. Ja, und eben so war es dann auch hier. Wenn man mal drin steckt, steckt man drin.
Nimm uns doch noch mal ganz kurz mit in die Zeit, wie du auf das Haus überhaupt aufmerksam geworden bist oder überhaupt auf diese Region. Wie hast du das Haus kennengelernt?
Also mein Hauptinteresse war eben keine historischen Häuser, sondern war ein Ort für eine Gemeinschaft zu finden und auch Leute, die passen und Leute, die mehr mit Landwirtschaft zu tun haben. Hab deswegen einen Tag der offenen Tür in der HNE Eberswalde besucht, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, und habe gedacht, da finde ich vielleicht Leute, die sowas interessiert. Ne? Auch habe vieles unternommen damals, Hofgründer und also was es alles so gibt in diesem Feld. Ne? Dann habe ich einen Professor kennengelernt, der Eckhard Krammer, und der habe ich erzählt und sagte, ja, guck dir mal die Sonnenburg an. Das könnte vielleicht was sein. Da habe ich das gemacht. Dann bin ich hergefahren und da war in dem blauen Häuschen die Frau Bülow, die mit sich zwei Hunden, zwei Katzen da hauste und mich gleich mal verjagt hat. Das ist meins und so weiter. Erstaunlich, dass sie kein Gewehr hatte, aber so in etwa war, also ihre Stimme war Gewehr genug. Das war wirklich phänomenale Erscheinung. Wilden, blonden Haar mit Leopardenmantel und boah, da habe ich gedacht, nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee, ich glaube das einfach irgendwie nicht. So habe dann recherchiert und bin dann auf den wirklichen Eigentümer gekommen, der eben Frau Müller hier hat hausen lassen, um genau das zu machen, eben unliebsame Gäste zu vertreiben.
Aber nimm uns mal in den Moment mit, als du dieses Haus zum ersten Mal gesehen hast. Du sagst, das Haus brach in sich zusammen. Als du hier das erste Mal vor dem Haus standst, wie sah es hier aus? Konntest du rein?
Ja, unten gab es einen Nebeneingang, wo man reinkam. So, ja, und, oder nein, ich bin, glaube ich, über hinten rein sogar, über dem die Frau Bühler, da gibt es ein Gartentor. Weil vorne war alles zugewachsen. Also man hat das Haus eigentlich schon fast nicht gesehen, weil das war überall, waren Büsche sowieso, aber auch Bäume. Und in dem Haus konnte man durch die Decke sehen, den Himmel sehen und das war also alles total Ruine. Ja, über hinten sind wir eigentlich reingekommen und dann war eben da die Frau Mühle.
Jetzt ist ja der Urwald, von dem du gesprochen hast, der ist ja jetzt verschwunden. Die ganze Anlage ist zu erkennen und zu sehen. Magst du mal die Anlage beschreiben, dieses Ensemble?
Na gut, es ist ein klassisches Gutshaus mit den ganzen Gebäuden, die es so braucht für Landwirtschaft. Ne? Scheunen, Ställe. Eine Mühle gab es, einen Speicher, wo man das Korn gesammelt hat. Dann gab es ein Wirtschaftsgebäude, da gab es ein Verwalterhaus. Dann gehörten ja noch mehr Häuser dazu, als was jetzt zum Gut gehört. Da gehörte das Kutscherhaus dazu, da gehörte Gesindehäuser. Also es war, eigentlich gab es kein Dorf Sonnenburg, glaube ich, ursprünglich, sondern gab es eigentlich das Gut. Und das Gut war aber sehr, sehr groß, weil es auch unheimlich viele Ländereien hatte. Ne? Also wir haben nur einen Bruchteil von dem, was es mal war, ne? Ja, und der Frick, der Bauer, der wollte Landwirtschaft treiben, hat aber festgestellt, dass er das in dem Maße dann doch nicht kann. Das ist eben doch kein Hobby, was man so als Künstler mal so nebenher macht. Es ist auch schon so ein Gutsverwalten, das ist ein Industriebetrieb. Ne? Also, aber es ist eben nicht Industrie, sondern es ist eben wirklich ein Riesenbetrieb. Da waren sicher mal, ich würde schätzen, sicher an die 50 Menschen hier beschäftigt in Lohn und Arbeit, um hier das Gut zu beleben. Zu Ribbentrops-Zeiten war es, glaube ich, weniger Landwirtschaft, da war es mehr ein Rittergestüt mit Golfplatz und allem drum und dran. Es war mal eigentlich ein landwirtschaftliches großes Gut, ne, mit vielen Nebengebäuden und so. Das aber zu der Zeit, wo ich es kaufen konnte, war, viele Gebäude waren nicht mehr, gehörten nicht mehr dazu. Und die Gebäude, die dazu waren, die waren zum Teil so verfallen. Und es gehörte eben auch kein Land dazu. Also es war sehr wenig Land. Also deswegen konnte man sowieso von Anfang an so etwas wie landwirtschaftlichen Betrieb hier vergessen. Weil es einfach mit 10 Hektar kannst du nichts machen.
Cynthia, du hast eine ganz andere Geschichte zu dem Haus. Kannst du uns mal kurz in deine Geschichte mitnehmen? Wie bist du nach Sonnenburg gekommen?
Das war im Zufall. Ich habe mich nie für Gutshäuser interessiert, sondern es war die Liebe, die mich zu diesem Gutshaus geführt hat. Ich habe zufälligerweise Werner kennengelernt, weil er sich für Psychoanalyse interessiert. Und ich dachte, ich treffe ihn und wir gründen eine Lesegruppe. Ich folge die Lacanianische Schule. Das ist ein Psychoanalytiker aus Frankreich. Und ich dachte, wir gründen eine Lesegruppe in Bad Freienwalde. Und dann habe ich Werner kennengelernt und habe ich gleich seine Kinder, seine Ex-Frauen, seinen Vater, seine Familie und diesen Ort. Und ich war immer eher sehr Idealisten. Und ich musste immer nach dem, was mich bewegt hat. Es musste immer Sinn machen, alles, was ich mache. Ich habe mich sehr spät entschieden für Psychologie und für Psychoanalyse, weil ich dachte, das muss bis zum letzten Tag meines Lebens begleiten können. Das, was ich mache, muss Sinn machen. Und ich treffe den Ort in einem sehr ruinösen Zustand damals. 2018, es ist nicht so lange her eigentlich, aber fühlt sich schon wie 25 Jahre und in ziemlich desolaten Zustand. Und was mich bewegt hat, ist erstmal in Kontakt mit dem Ort zu gehen, mit diesen Ruinen. Das war faszinierend. Ich habe einfach Ja gesagt, ohne weiter zu denken, was so für Konsequenzen das alles haben kann in meinem Leben. Und das heißt, also 24 mal 7 und der Rest meines Lebens. Ne? Also ich glaube, wenn man so einen Ort begegnet, ist es so wie in unserer Liebe, nimm oder lass es sein. Und Ich bin eher den Teil in unserer Beziehung und in diesem Ort, die ich mit den menschlichen Beziehungen fühle. Ich dachte, bevor man anfängt, diese Mauern wieder zu bewegen, muss man schauen, wer sind die Nachbarn? Was gibt es für Menschen? Was gibt es für Verbindungen? Und diese Beziehungen waren sehr wichtig. Ich habe von Anfang an gepflegt, habe ich eine Wandergruppe zusammen mit den Frauen vom Dorf gegründet, einmal im Monat. Da habe ich irgendwie danach anschließend gesagt, wollen wir Kaffee und Kuchen anschließen? Wollen wir noch eine Stunde zusammensetzen? Und dadurch habe ich einen Kern gebaut, wo ich irgendwie mehr verstehen konnte, was haben die Menschen hier gelebt? Was bewegt sie für Themen? Was denken über uns und über die Menschen, die hierher kommen? Ne? Und haben am Anfang gesagt, was, du möchtest ein Café gründen? Ach, okay, naja, werden wir sehen. Ne? Also ich habe irgendwie auch gehört, wie viel schon diese Menschen an Erwartungen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, hinter sich hatten. Ne? Das war spannend und gleichzeitig war auch eine große Herausforderung für uns. Jedes Mal, wenn es alles hinterfragt worden ist, war für uns gleichzeitig die Frage, ja, wollen wir es wirklich? Ne? Weil es waren große Themen, ja, und viel Verantwortung.
Du nimmst die Menschen hier besonders wahr und auch das Haus hat eine besondere Geschichte. Einer seiner Bewohner war Reichsaußenminister der Nationalsozialisten von Ribbentrop. Mit welchen Gefühlen geht man denn durch so ein Haus wie dieses, wenn es so eine schwere Vergangenheit auch hat, gerade jetzt auch für dich?
Als Psychoanalytikerin ist es wichtig, die Dinge zu benennen, damit es keine weiteren Symptome entstehen, weder in meinem eigenen Körper noch in den Ort. Und deswegen finde ich ganz wichtig, die bewusste Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte. Nun, für mich ist es ein Teil. Also der Ort fängt für mich im Mittelalter und nicht mit Ribbentrop. Jeder, der sich interessiert, bekommt eine Antwort zu dem, was war in der Zeit. Dafür hat mein Mann eine Dauerausstellung, wo er gestaltet, ja, mit Kunst, wo er jeden Sonntag um 16 Uhr eine Führung anbietet und erzählt über die Geschichte des Hauses und auch über diesen Teil der Geschichte. Es war sogar, wir hatten den Besuch im Café von den Enkeln von Ribbentrop. Und ich habe ihm an der Arm gepackt, so mit meinem Temperament, und habe ich gesagt, bitte bleiben Sie hier, Sie müssen mehr über Ihre Oma erzählen. Und war total überrascht, weil ich dachte, ich möchte mehr über seinen Opa wissen, aber über seinen Opa ist alles geschrieben worden, über seine Oma nicht. Ne? Das Vermögen kam von seiner Oma. Und er meinte, Oma ist tot und wollte gleich gehen und sage, bitte, bitte, ich möchte mehr wissen, ja? Wer war diese Frau? Und ich komme wieder. Und dann antworte ich, das sagen alle. Und schickte ich Werner hinterher zu dem Parkplatz. Und Werner hat eine Begegnung mit ihm, weil wir wollten wissen, warum er Interesse hat an den Ort und was wollte er genau wissen über den Ort.
Was ging dir denn damals durch den Kopf, wo du das erste Mal hier durch das Haus gegangen bist? Hat es schon eine emotionale Bedeutung für dich gehabt? Oder was ist das Übergeordnete, was dich hier motiviert hat?
Also ganz, ganz, ganz am Anfang war wirklich nur dieser Gemeinschaftsbildungsort. Ein Ort, wo man eben Landwirtschaft oder Ökolandwirtschaft, da waren eben auch noch Bauern dabei in der allerersten Gruppe. Das Haus spielte eigentlich nicht so eine große Rolle. Das war eigentlich mehr nur eine Ruine. Das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Und als ich dann hörte, das mit Ribbentrop, ich glaube, das kommt ein bisschen durch mein Schweizer sein. Also mir war das im Prinzip auch fast ein bisschen egal. Was soll's? Und jetzt würde ich auch sagen, ist es eher eine Chance. Ne? Also wir haben eigentlich durch diesen gesprengten Bunker und durch diese bloß 9 Jahre Ribbentrop, muss man auch mal, also Mittelalter sind ein paar hundert Jahre. Das sind diese 9 Jahre. Das ist einfach wahnsinnig kurz, so. Also wir sind schon länger hier jetzt. Also wir sind schon jetzt länger hier, als der Ribbentrop hier war. Aber er hat natürlich Spuren hinterlassen. Er hat auch Spuren in der Geschichte hinterlassen. Er hat Spuren hier hinterlassen. Er hat Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. Die kommen auch immer wieder mit, oh, hier war der Ribbentrop mal und so. Interessiert mich eigentlich alles immer wenig, außer die Chance, über diese Tatsache ins Gespräch zu kommen und dann nie wieder ist jetzt zu sagen.
Wenn man ein Haus wie dieses hier umbaut, dann will natürlich auch der Denkmalschutz ein Wörtchen mitreden. Du hast davon schon gesprochen. Und häufig ist dann die öffentliche Meinung, dass da etwas gemacht werden muss, was man nicht unbedingt will, was vielleicht auch noch ein bisschen Geld kostet. Wie gelingt die Einbindung des Denkmalschutzes?
Das ist ein Schwerpunkt, wo Werner sehr im Vordergrund stand. Und es gab sehr viele Auseinandersetzungen und sehr, sehr viel Arbeit. Ich stand immer im Hintergrund, was diese Baugeschichte betrifft oder den Bauprozess. Und meine Rolle war mehr als Mediatorin zwischen Bauherr und Bauleiter, also mit geschützten Treffen, ja, und immer wieder auf dem Boden zu bleiben oder unter die verschiedenen Handwerker, Krisenintervention, also meine, wo Menschen sich treffen und mit so, also sie standen sehr viel unter Druck, vor allem in der Phase Brandschutzabnahme oder Brandschutzkonzeptentwicklung, ja, und es hat lange gedauert, bis man dieses Gebäude verstehen konnte. Wir haben immer von Anfang an gesagt, der Ort ist der Meister. Wir wurden an bestimmten Seiten des Bauprozesses so gebremst und keiner hat verstanden, warum. Und dann ging das wieder. Und man bekam so ein Gefühl, nee, der Ort, diese Mauer haben gesagt, nicht da lang, sondern warte, es kommt noch eine andere Lösung. Ja, so hat sich angefühlt, dass der Ort mit uns sprechen wurde. Ne? Und meine Rolle, wie gesagt, war eher immer, der Ort zu verstehen und das Menschliche zu verstehen. Was geht hier ab? Am Anfang hatte ich vor diesen Ruinen, vor dem Tor, immer Migräne. Und habe ich gedacht, warum tue ich mir das an? Ja. Aber es passiert so viel auf der menschlichen Ebene. Sozusagen die Menschen werden durch diesen Ort gefördert. Ne? Und auch zum Thema Denkmalschutz. Das war auch eine von den größten Herausforderungen für uns, den Dialog gut zu diesem Denkmalschutz zu pflegen.
Cynthia, du siehst es ja vor allen Dingen auch als soziales Projekt. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie die Bevölkerung zum Konzept zu diesem Haus steht? Gab es da einen Wandel im Laufe der Zeit?
Absolut. Seit 23, seitdem den Turm aufgesetzt wurde, aufs Dach stand das Dorf vor dem Bunkerhügel und haben uns gesagt, jetzt glauben wir an euch. Und seitdem ist ein großer Meilenstein erreicht. Wir haben gesehen, seitdem haben wir ja diese Anerkennung, diese Rückmeldung. Wir wussten nicht, was denken sie wirklich. An dem Tag haben wir das erfahren und passiert ganz viel. Die Nachbarn haben langsam sich geöffnet und sie schenken uns viel mehr Vertrauen, dass wir bleiben und dass wir für alle das machen wollen. Sie helfen im Garten, in der Almendergarten. Sie sagen immer wieder, wenn du was brauchst, sag Bescheid, ja? Dann kommt Sandra und hilft mir bei den Blumen, für die Tische am Wochenende, fürs Café. Dann machen wir Sport zusammen, wir wandern zusammen. Es gibt einen Pizza-Backen-Tag mit dem Nachbarn. Das machen wir einmal im Jahr. Die langsam hat sich im Kalender etabliert. Und das ist ein Tag, wo jeder bringt was mit. Und wir stellen den Teig und wir backen Pizza zusammen und sitzen wir zusammen. Und das erste Mal war tatsächlich, da ist, wo ich sage, das ist das psychosoziale Projekt für mich auch, weil das erste Mal wurde sehr viel über Ost und West erzählt und die Erfahrungen, die jeder in der DDR und nach der Wiedervereinigung gemacht haben. Und das zu erleben, war das, was ich in der Psychiatrie immer in der Erzählung bei manchen Patienten sagte, das ist eine Perle. Ja, also, weil das ist was ich immer mich gefragt habe, wie schafft man einen Raum, damit es sowas passiert, ja? Und nach viel Denken habe ich gedacht, okay, ich muss einfach in den Garten arbeiten, indem man ja was tut und indem man einfach die Dinge geschehen lassen, ne? Also entstehen diesen Raum, ne? Und ja, das war eine von den wichtigen Momenten in der Beziehung mit dem Dorf.
Wie hat sich denn euer Leben durch das Haus verändert? Es ist ja eine lebensverändernde Entscheidung, man bindet sich ja an so ein Haus. Wie hat sich euer Leben dadurch verändert?
Also wir haben es festgestellt, wir sind so eins geworden und es war notwendig. Wir sind beide sehr leidenschaftlich und dominant und wir wurden zusammen ein Kopf und eine Seele, damit dieses Haus entsteht und dieser Ort entsteht. Jetzt merken wir, seitdem dieses Haus entstanden ist und vor allem jetzt, dass es bald ein Jahr Geburtstag feiern können wir in den Gesunden auseinandergehen. Ja, kann Werner wieder Werner werden, Cynthia wieder Cynthia. Ne? Aber für das Drang, für das Entstehen, damit das Kind ja zur Welt kommt und damit das Kind ein Jahr alt wird, war wichtig die komplette Veränderung. Und offen dafür sein, ne, war ganz wichtig.
Wie hat das Umfeld, euer Umfeld darauf reagiert?
Ja, für mich ist es Heimat geworden, also ist so wie eine Wahlheimat. Ne? Und das glaube ich ja sowieso, also ich bin nicht so Blut und Boden geprägt, sondern Heimat oder auch Familie ist etwas, was man konstruiert, was man sich wählt. Und das ist sicher meine letzte Station. Also ich will hier alt werden und sterben sozusagen. Und Berlin, wir haben ja noch Wohnungen in Berlin, aber das wird immer weniger. Also ich bin wirklich hier und nur noch hier. Und jetzt kommt die Kurve meinen Kindern, ne? Also mein Sohn und meine Tochter, die wir bauen gerade für sie, dann auch unten. Und dass die jetzt so langsam reinkommen. Ne? Also erstmal waren das verrückte Pläne von Opa oder Papa und so. Und mittlerweile sind sie natürlich auch wahnsinnig gern hier, weil sie haben jetzt auch ein Kind und die Kleine ist nur noch Sonnenburg. Und sehen sie jetzt schon auch die Qualität. Jetzt machen sie erstmal ein Wochenende raus. Und das ist schon die Nachfolgefrage. Die muss ja bei so einem Projekt auch geklärt sein. Also wie geht's weiter nach mir, ne? Also die Bäume, die man pflanzt, die sieht man ja auch nicht mehr groß. Ne? Die sieht man mittelgroß vielleicht, wenn es gut kommt. Aber in der ganzen Größe sieht man das ja nicht. Und in 20, 30, 40 Jahren, wie entwickelt sich das? Das muss ja die Perspektive sein. Ne? Und da bin ich jetzt guten Mutes, dass meine Kinder das also quasi dann übernehmen. Da muss man noch rechtlich schauen, also wie macht man noch eine Stiftung oder macht man keine Stiftung? Wie kann man das transformieren, dass dieser Gedanke vom Gemeinschaftsprojekt weitergeht? Also, wobei theoretisch, sie sind nicht verpflichtet, das zu machen. Sie können theoretisch das auch irgendwann mal verkaufen natürlich, wenn sie es geerbt haben. Das ist dann deren ihre Lebensentscheidung. Ne?
Du hattest vorhin auch vom Scheitern gesprochen, von der Möglichkeit zu scheitern. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ist es eine Kategorie, in der man gedacht hat, dass man auch durchaus scheitern kann oder spielt es gar keine Rolle?
Doch, natürlich, aber ich komme ja vom Theater, da ist Scheitern ein elementarer Bestandteil von jeder Arbeit. Das Scheitern ist eine Chance. Also jedes Scheitern ist quasi der erste Schritt zum Neuen. Also, und das kann immer sein. Und das weiß man natürlich nicht. Ne? Das sehe ich auch gesamtgesellschaftlich. Die ganze Gesellschaft kann ja kollabieren. Aber wer weiß, ob es dann nachher nicht besser wird. Also man weiß es ja nicht. Ne? Was kommt dann danach? Aber dass das alles insofern scheitert, wir hatten ja das ganz einschneidende Erlebnis Dezember 22 oder 23, als die große Tanne 80 Meter oder was sie war, 60, aufs Dach fiel, ne? Und boah, durchs Haus durchschnitt, an unserem Schlafzimmer so vorbei, da erlebst du schon elementar, was es heißen könnte, zu Ende zu sein und so. Aber das haben ja, die Tanne ist jetzt die Arbeitsplatte für die Küche in der Ferienwohnung und hinein und so weiter. Also so sehe ich das. Also es geht ja irgendwie, geht es ja immer irgendwie weiter, ne? Solange man noch atmet.
Naja, Scheitern ist ein Wort, es ist so quasi das zweite Familienname, wenn man in Argentinien geboren ist. Ne? Man ist in eine Krise geboren, man geht durch die Krise und man stirbt in der Krise. Also Krise gehört zum Leben, Scheitern gehört zum Leben. Was ist Scheitern? Es ist so ein Privileg, hier sein zu dürfen. So eine Erfahrung. Man schafft nicht in 24 Stunden in dieser Zeit richtig zu verarbeiten, was man hier erlebt, 24 Stunden. Ne? Und ich kann mich erinnern, was haben wir alles durchgemacht? Ja, was für Geräusche. Wir haben in der Baustelle gelebt. Und trotzdem war die Eröffnung und man hat an den Tag geglaubt, das war jetzt. Also es ist komisch, ne? Also man geht durch den Prozess und an dem Tag ist da und das Baby ist geboren und denkt man, wow, wo ist die Zeit geblieben? Ne? Also und Scheitern in den schlimmsten Momenten haben wir gedacht an einen Plan B, damit uns Plan B die Ruhe gibt, um weiter an dem Plan A zu arbeiten. Ne? Also das sind die intimsten Momente, wo wir gedacht haben, das geht nicht vorwärts und haben wir überlegt, okay, was würden wir sonst machen im Leben, ja? Und das hat uns Kraft gegeben, ja? Und mir gibt es diese Möglichkeit, in einen Ort auf den heutigen Weltlager das Privileg zu haben, so viel verändern zu können, also mitwirken zu können, ja? Auf die menschliche Beziehung und auch in dem Ort selber. Ne? Und der Ort, wie das überleben, ist eine von den, ja, von den wichtigen Sachen für mich. Es war mit Menschen, mit Musik, mit Tanz, mit Kultur, mit Dialoge, mit den Menschen, die im Café kommen und einfach stehen von dem Fotos in der Bibliothek und sie sagen, hier habe ich als Kind gespielt und Tränen in den Augen hat. Diese Momente, das sind die Perlen, die ich ständig sammeln, ja, und erleben darf. Also selbst dieses Scheitern wurde ein Privileg sein.
Was mich nochmal interessieren würde, welche Spuren der Zeit hat man hier gefunden? Was waren die besonderen Momente, wo ihr sagt, boah, das bleibt mir wirklich im Kopf?
Naja, also was haben wir gefunden? Also die Archäologin, das Fundament der alten Kirche und das Fundament des Friedhofs mit Gräbern und so, die aber so aus mittelalterlicher Zeit sind. Es gibt aber schon Theorien, dass es auch vorzeitlich hier besiedelt war, aber davon haben wir jetzt nirgends was gefunden. Das war sicher auch, also ein sehr berührender Moment auch. Also die Gräber waren ja wirklich, es war schon was. Also da lagen dann die Schädel und so weiter. Die dann quasi die sind aber unter dem Gebäude. Ne? Die sind so. Ja, und dann halt immer wieder einzelne Spuren im Gebäude sein, also von dem Speerkamin über Balkeninschriften und so. Aber es ist so richtig einschneidend viel eigentlich nicht. Also es ist wirklich sehr wenig eigentlich noch. Was insgesamt eindrucksvoll ist, ist unten. Die Gewölbe im Keller, die sind ja auch gut erhalten. Da haben wir eigentlich nicht viel machen müssen, ne? Die ist mal trocken.
Gibt es bei euch beiden, wahrscheinlich beantwortet jeder sie ein bisschen anders, einen Lieblingsplatz im Haus?
Ja, mein Lieblingsplatz ist vor allem auf den ganzen Hof. Für mich war von Anfang an den Teilen auf dem Bunkerhügel war sehr belebt, irritierend und den Teil im Park ist wie eine Mulde und deswegen habe ich eigentlich neben dem Apfelbaum einen Tisch und Stühle hingestellt. Dort ist ein Teil des Hofes, wo ich zu mir komme. Und das ist mein Lieblingsplatz, wo ich gesagt habe, meine Seele wird an dem Tag, wo ich nicht mehr da bin, dort bleiben.
Das ist ein Kraftort. Es ist wirklich... Das hat wirklich mit der Mulde, glaube ich, zu tun, auch das Weibliche wahrscheinlich so. Und das sind wirklich die beiden Pole. Also diese Mulde der Geborgenheit, wenn man so will. Und ringsherum ist alles so eingefasst mit Bäumen und dem Haus. Und das andere ist der Bunkerhügel. Und der Bunkerhügel, wir haben dem auch Feldherrnhügel mal gesagt am Anfang. Und ich merke, dass am Anfang saßen wir immer dort. Ne? Alle ersten Gespräche waren auf diesem Bunkerhügel. Und das war wirklich so, man nimmt den Ort im Besitz. Also es ist eine Feldherrn. Also es ist wirklich die Position des Herrschers über den Ort. Und ich merke aber, ich stelle fest, ich bin überhaupt nicht mehr da. Also es ist, das hat sich verspielt. Das war die erste Phase, um den Ort in Besitz zu nehmen und zu sagen, so, an mir kommst du nicht mehr vorbei. Wir sind jetzt da. Und jetzt sind wir da und jetzt sind wir eigentlich, bin ich da nie mehr. Und dann ist es eigentlich unsere Terrasse, unsere Privatwohnung. Das ist so ein unglaublicher Punkt, der war schon immer und der ist immer noch. Man setzt sich so an einen Ort, einen schönen Ort hin, nimmt sich ein Glas Wein, nimmt ein Buch, dann sitzt sie da und die Vögel, also das ist, die Vögel sind eben, das ist auch ein nächstes Thema. Ne? Wir wollen ja mit Ornithologen, wollen wir dann auch Vogelführungen da, dann auch mit dem Turm einbeziehen. Das ist ein nächstes Projekt.
Wenn ihr jetzt seit 2015, dem Jahr, als ihr hier angefangen habt, und im letzten Jahr hattet ihr die Eröffnung gehabt, wenn ihr jetzt mal auf Sonnenburg zurückschaut, auf diese ganze Zeit, seht ihr da einige Dinge kritischer? Würdet ihr die Dinge genauso wieder machen, wie ihr sie gemacht habt?
Naja, ich habe Werner 2018 kennengelernt und seitdem bin ich am Mitwirken.
Ich würde sagen, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Also es ist systemisch. Also ich kann nicht sagen, hätte man anders machen können. Man hat einfach eigentlich immer die im Moment beste gedachte Entscheidung getroffen. Ob die dann im Nachhinein über längere Distanz wirklich die beste war, das weiß man nicht, aber es gibt gar keine Alternative. Also das ist eigentlich wieder, der Ort ist der Meister. Es entscheidet sich von Schritt zu Schritt.
Gibt es ein Projekt, was jetzt gerade noch aktuell ansteht? Es sind noch einige Häuser, die auf Revitalisierung warten.
Ja, aber die warten auf andere Leute. Also dein Thema ist jetzt das Café und die Gemeinschaftsbildung, würde ich mal so sagen. Und meine ist eigentlich nur noch die Begleitung und Leute finden, die andere Häuser hier revitalisieren und sagen, das ist eine Chance. Es ist dann nicht mehr so eine eng gefasste Gemeinschaft, sondern mehr so eine Dorfgemeinschaft. Wir wollen uns da auch einleben und da mitmachen und so. Also macht, was das Denkmal euch erlaubt. Macht, was ihr richtig findet und finanzieren könnt und macht das einfach. Ne?
Aber da sucht ihr auch noch Spender, oder?
Also jede Veranstaltung, die wir hier machen, machen wir immer auf Spendenbasis, machen hier auf Eintritt, da fließt alles da rein und dann müssen alle, die hier mitmachen, müssen auch was spenden und so, weil es sind natürlich große Summen. Ne? Also der Eigenmittelbedarf ist ungefähr 50.000, 60.000 Euro ne, fürs Gesamtprojekt und das muss man halt dann einsammeln. So.
Wie kommen denn die Spender zu euch? Oder wie erfährt man von den Veranstaltungen?
Wir sind auf Instagram durchs Café, dann sind wir auf Facebook, dann haben wir einen eigenen Verteiler und gerade bauen wir die Newsletter auch auf unsere Webseite, wo wir auch informieren über Aktuelles, was wir vorhaben. Und natürlich durch die Tourismusinformation, ne? Bad Freienwalde und Märkisches Oderland.
Wie kann man Sonnenburg am besten erleben?
Nicht nur im Sommer. Also ich finde, das ist das Schönste, die verschiedenen Jahreszeiten. Weil natürlich, wir haben auch, ich glaube, wir haben das bis jetzt nicht gesagt, aber wir haben zwei Ferienwohnungen. Und man kann hierher kommen am Wochenende, Samstag, Sonntags und Feiertage. Von 13 bis 18 Uhr kann man einen sehr leckeren, genussvollen Kaffee trinken und meine selbstgebackenen Kuchen auf Dinkel basiert und auch mit einem leckeren Softeis, was ich auch selber mache. Dann kann man wunderschön im Winter hier in der Bibliothek sitzen oder im Café und oder im Sommer draußen. Und wenn man draußen sitzt, kann man mit Kindern kommen. Es wird ein wunderschöner Spielplatz. Es gibt auch einen Hasenstall. Es gibt für die Lust haben, auch sogar in eine Gruppe zu kommen mit Boccia spielen. Wir haben einen Boccia-Bahn, einen Bullbahn. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wer Leute uns fragen und entsteht, weil ich das nicht mehr manchmal schaffe, punktuell solche Sachen in Bewegung zu bringen. Dann kann man uns fragen, natürlich im Moment entstehen ganz viele Ideen. Zum Beispiel Senioren kommen in Gruppen. Donnerstag ist der Tag, wo ich die Gruppen empfangen kann, außerhalb der Kaffeezeiten. Dann können Kaffee und Kuchen genießen und auch, damit die Senioren nicht nach unten in den Ausstellungsraum, die vielleicht beschwerlich ist, gehen, sitzen im Saal und können wir den Film von der Eröffnung und auch von der Geschichte des Ortes zeigen. Dann die Feriengäste haben die Möglichkeit, hier zu wohnen und wunderschön direkt rausgehen und in den Wald können sie wandern gehen, Fahrrad fahren. Sie können abends, so wie wir, Birdwatching machen und die Sauna genießen oder in den kleinen Clubkino gehen und da einen Film schauen. Und
hin und wieder ist aber auch Tango, ne?
Genau. Vom 15. bis 18. da kommt ein Freund aus Korin und unterstützt uns und leitet ein bisschen das ein. Und mittlerweile ist es wirklich sehr familiär. Es ist wirklich für jede, weil es ist Milonga. Es ist kein Kurs, wir bieten keine Kurse an. Das heißt, man muss nicht unbedingt mit einem Partner kommen, sondern alle tanzen mit allen, auch Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Also es ist sehr offen, ja. Es gibt Frauen, die haben wunderbar gelernt zu führen zum Beispiel und animiert auch die Männer zum Tanzen zum ersten Mal. Und es ist sehr, ja, sehr sozial auch, ja. Es ist nicht, dass man so viel wissen muss dafür. Aber schon die richtige Schuhe mitbringen und Lust zum Tanzen.
Und ansonsten, also jetzt über den Winter, also wir machen ja im Winter zu, also wir machen nur bis Oktober und im Mai wieder auf. Und über den Winter haben wir einmal im Monat dann Kino mit Essen gemacht, ne? Also ein Schweizer Film mit Raclette, ein italienischer Film mit Risotto und so. Also so sind wir über den Winter gekommen und das ging sehr gut. Also die Leute waren, also es wurden immer mehr und das ist ein Riesenerfolg. Und hatten dann so einzelne Veranstaltungen, ne? Mal eine Theatergruppe, die dann kam und so. Und dann wird es im Sommer wird's mal einen geben für die Leute, die nicht in Urlaub fahren. Barcelona wird ein Barcelona-Reisebuch vorgelesen. Und im Herbst kommt dann die DDR-Geschichte. Also wir wollen zum Tag des offenen Denkmals Zeitzeugen interviewen und dass die dann erzählen, wie das war, auf der Sonnenburg zu leben. Über Sindermann dann die Veranstaltung. Dann wollen wir mit Frauen aus dem Neuen Forum haben eine Veranstaltung geplant, also drei ältere Damen, die sehr prominent im Forum tätig waren, aber eben aus Frauensicht, weil das ist das nächste Jahresthema, ist die Frauengeschichte. Ne? Also dass wir Frauen in Sonnenburg, also das, da fängt mit dir an, Bülow, die Frau von Ribbentrop, also alle Frauen, auch Frau von Fricke, die, was kann man über die erzählen? Und das parallel machen wir eine Frauenfilmreihe über den nächsten Winter, ne?
Gib den Menschen da draußen mal einen Rat, die ein altes Haus revitalisieren wollen, ob größer oder kleiner. Worauf sollten sie achten?
Geht in Kontakt mit der Nachbarschaft. Also das würde ich sagen, das ist das Allerwichtigste.
Für mich ist das 1:1, also von Mensch zu Mensch. Die Beziehungsarbeit ist das Fundament. Sogar bevor man das Grundstück kauft, zu gehen und zu schauen, wer wohnt da, ne? Also in Dialog gehen. Und wenn mich jemand fragt, wie hast du das gemacht? Ich habe geklopft und habe gesagt, wollen wir Kaffee trinken? Also wollen wir wandern gehen? Ja. Ich glaube, das ist die Neugier für den anderen. Ganz wichtig. Also offen sein für dem, was man hört und nicht gleich agieren, sondern Chancen geben, Chancen für den Dialog. Das ist ganz wichtig für mich. Wir machen das, weil wir einen Raum für die Beziehungsarbeit anbieten möchten. Ja, ohne das, das führt zu Spaltung. Und das, wir brauchen den Dialog mehr als noch nie.
Wenn ihr euch beiden vorstellt, auf der einen Seite ein Idealbild von euch mit dem Haus und auf der anderen Seite die tägliche Realität. Wie lebt es sich da zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen? Kommen sich beide recht nahe bei euch?
Ich kann das gar nicht so gegeneinander halten. Die Realität ist die Realität und die ist nicht immer ideal, aber die ist es eben. Und ich habe kein Idealbild. Also ich kann eigentlich gut mit dem, was ist, umgehen. Aber das ist manchmal furchtbar, aber das ist, gehört eben auch dazu.
Weil wir haben kein Ideal gehabt, fertig zu werden. Wir haben kein Ideal gehabt, wie die Dinge sein müssten. Wir sind Menschen, die in dem Prozess, also ich glaube beide, deswegen halten wir das zusammen aus, weil wir genießen den Prozess. Mit allem, was dazugehört. Ne? Also auch in den schwierigsten Momenten kommen wir wieder innerlich nach Hause.
Wann ist das Café geöffnet?
Samstag, Sonntag, 13 bis 18 Uhr.
Und Feiertage.
Und
Feiertage.
Und die Führung, du hast gesagt Sonntag 16 Uhr.
Sonntag um 16 Uhr.
Das ist offen für alle.
Das ist offen für alle. Wer sich interessiert, mit denen gehe ich dann da unten. Das ist auf Spendenbasis und so weiter.
Wie weit sind wir von Berlin entfernt?
67 Kilometer. So, je nachdem, wie man fährt. Ne? Also
und Altrampf ist das nächste Bahnhof. Ein paar Kilometer, die kann man gut mit einem Elektrofahrrad kann man aussteigen und zu uns fahren. Oder wandern. Es gibt durch Komoot, die Applikation, kann man wunderschöne Wanderwege finden.
Vielen Dank. Das war der Podcast hier aus dem Gut Sonnenburg. Wir bedanken uns bei euch beiden, Cynthia Bermann-Gerber und Werner Gerber. Und wir können nur empfehlen, wir hatten eine Anfahrt hier aus Berlin und es war nur ein Katzensprung weit entfernt und wir sind belohnt worden mit einer wunderschönen Landschaft, die wirklich unverwechselbar ist. Und am Ende dieser Straße liegt euer wirklich ergebnisreiches, sehr, sehr schön restauriertes Haus. Und wir können nur empfehlen, hier vielleicht einen Kaffee trinken zu wollen oder vielleicht auch mal die Führung zu nehmen. Und wir auf jeden Fall kommen nochmal hier vorbei. Zu einem Event oder so, wer weiß. Vielleicht können wir unsere Zuhörenden auch informieren über eure aktuellen Sachen auf unserem Instagram-Account oder was auch immer. Vielen Dank an euch beiden.
Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite.
Herzlichen Dank, vor allem, dass ihr die Zeit hattet und die Interesse, die Neugier. Danke.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshaus-Pod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshaus-Pod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.